Jesus Christus spricht zu seinen Jüngern: Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Guten Morgen und herzlich willkommen zu dieser Herr-Luther-Predigtversammlung mit Abendmahl an diesem Sonntag hier im Kurhaus. Wir wollen miteinander auf Gottes Wort hören, Gemeinschaft erleben im Singen und auch die guten Gaben von Brot und Wein im Abendmahl miteinander teilen. Und dazu begrüße ich Sie und euch ganz herzlich, die Menschen, die hier in der Kurklinik zu einer Rehabilitationsmaßnahme sind, seien Sie uns herzlich willkommen, die Schwestern und Brüder der Herrnhuter Brüdergemeine und wer sonst noch heute hier dabei ist. Als ich mich vorbereitet habe für diesen Gottesdienst und mich heute Morgen angezogen, da fiel mir etwas ins Auge und ja, wie soll ich sagen, das hätte ich auf jeden Fall gemacht, wenn Kinder da wären. Nun haben wir nicht allzu viele Kinder hier. Ich will es trotzdem versuchen, ein kurzes Wort an die Kinder. Heute ist nämlich ein besonderer Tag. Der Tag, der Sonntag, der am weitesten weg ist von Weihnachten. Ein halbes Jahr ist es her und ein halbes Jahr dauert es und draußen ist ein wunderschöner Sommertag. Und heute ist gewissermaßen Antipoden-Weihnachten, also auf der anderen Seite. Wir müssen uns klar machen, wenn wir Weihnachten feiern, dann ist es immer Winter auf der Südhalbkugel, aber ist es Sommer, so wie heute und hier. Es liegt nicht an der Jahreszeit, sondern daran, wie wir es wahrnehmen. Das Geschenk Gottes, dass er Mensch geworden ist in Jesus Christus und auch das ist etwas, was wir heute miterleben dürfen an diesem kleinen Osterfest, was ja auch jeder Sonntag ist. Und zur Feier des Tages habe ich darum, ist unliturgisch, ich mache es trotzdem.
Meine Weihnachtssocken angezogen.
Also in Erinnerung an die Menschen, die im Sommer Weihnachten feiern dürfen und das vielleicht ein solcher Gedanke uns auch etwas Kühlung verschafft. Wir wollen weiter miteinander singen und beten, eine Eingangsliturgie nach orthodoxen Traditionen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen.
Amen.
Unsere größte Freude ist es, dass wir dir, Herr allmächtiger Gott, singen und dich preisen, zu allen Zeiten und an allen Orten dich loben und dir danken. Denn du bist Gott, du und dein eingeborener Sohn und dein Heiliger Geist. Darum verkünden wir mit der ganzen Kirche auf Erden, mit unseren Vätern und Müttern im Glauben und allen Engeln und Erzengeln das Lob deiner Herrlichkeit und stimmen ein in ihren ewigen Lobgesang. Über den Wassern der Schöpfung hast du aus der Finsternis Licht hervorgebracht. Durch das Wasser des Roten Meeres hindurch hast du dein Volk von der Knechtschaft befreit. Im Wasser der Taufe nimmst du uns auf in die Gemeinschaft der Heiligen. Wir danken dir für die Schöpfung, für die Erlösung und für deine Liebe, die die Welt versöhnen will. So sehr hast du die Welt geliebt, dass du deinen einzigen Sohn gabst, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Allen Patriarchen und Propheten, Aposteln, Märtyrern und Bekennern.
Thank you.
Liebe Schwestern und Brüder, der heutige Predigttext ist ein Monolog Jesu. Er allein kommt zu Wort, normalerweise lieben wir nicht Monologe. Und deshalb halte ich es auch für sinnvoll, noch einmal den Zusammenhang mindestens kurz anzudeuten, in dem Jesus seinen Monolog hält, den heute vorgeschlagenen Predigttext. Und ich hoffe auch durchaus, dass manche Fragen von uns, die wir haben, die uns bewegen, dort aufleuchten und vielleicht auch eine dialogische Antwort finden. Und dass sie uns anregen, zum weiter im Gespräch bleiben. Also Jesus spricht zu jüdischen Gelehrten. Diese und manch andere Menschen hatten gerade eine wunderbare Heilung erlebt. Das ist die Geschichte von der Heilung des Gelähmten am Teich Bethesda. Der war dort gesund geworden. Der Teich Bethesda in Jerusalem galt gewissermaßen als ein legalisierter Wunderort. Gesundheit ist bis zu einem gewissen Grade immer unverfügbar und ein Geschenk. Wir können sie ruinieren, das geht, aber wiederherstellen. Dazu braucht es manchmal ärztliche Kunst und manchmal gelingt es trotz der ärztlichen Kunst nicht. Das war damals nicht anders als heute und jener zunächst Gelähmte am Teich Bethesda hatte irgendwann nicht mehr das nötige Kleingeld für die Ärzte und er hatte auch keine Hilfe, dass er dann, wenn, wie es heißt, in manchen Überlieferungen ein Engel Gottes das Wasser bewegt, er dann als Erster hineinkäme und gesund wird. Und dann kommt Jesus und abseits dieser eigentlich vorgegebenen Heilungsperspektive spricht er mit diesem Menschen. Er sieht ihn in seiner Not und er redet ihn an und unter seinem Wort wird dieser Mensch gesund. Nicht in den vorgegebenen Bahnen, aber dank dieses Wortes Gottes. Er war Jesus Christus begegnet und dieser hat ihn gesehen und geheilt im Namen Gottes. Und das löst herbe theologische Diskussionen aus. Die Schriftgelehrten jener Zeit fragen nach der Vollmacht Jesu. Und daraus folgen dann eben Diskussionen und sie stellen dann eben auch jeden Monolog Jesu in den Mittelpunkt. Das ist die Vorgeschichte und wie geht es danach weiter? Auch diese Geschichte kennen wir. Es ist die Überlieferung von der Speisung der 5000. Ein weiteres Wunder, die Gemeinsamkeit zwischen beiden Wundern, dass es um körperliche Bedürfnisse geht. Um die Überwindung von Gelähmtheit oder von schlicht und einfach Hunger. Bei der ersten Geschichte, da ist es nur einer. Zweiten, bei der Speisungsgeschichte sind es 5000 Männer zuzüglich Frauen und Kinder. Und dieses zweite Wunder unterstreicht noch einmal Jesu Vollmacht. Sein Anspruch, Brot des Lebens zu sein, mit den Worten, die er spricht, Heilung, Heil, Sättigung anzubieten. Und auch das sind unsere menschlichen Grundbedürfnisse, dass wir satt zu essen haben. Außer der Gesundheit natürlich, beides ist wichtig. Und beides sind Nöte, auch in unserer Zeit, in unserer Welt. Wie stellen wir uns dem? Wie stellt sich Jesus seinen Anfragen? Jesus sagte, wir hören Johannes 5, Verse 39 bis 47, zu den jüdischen Gelehrten, ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin, und sie ist's, die von mir zeugt. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber ich kenne euch, dass ihr nicht Gottes Liebe in euch habt. Ich bin gekommen, in meines Vaters Namen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer kommen wird in seinen eigenen Namen, den werdet ihr annehmen. Wie könnt ihr glauben, dass ihr Ehre voneinander annehmt, aber die Ehre von dem alleinigen Gott nicht? Ihr sollt nicht meinen, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde. Es ist aber einer, der euch verklagt, Mose, auf den ihr hofft. Wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr auch mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Amen. Liebe Schwestern und Brüder, was soll nun dieser Text, dieser Monolog für uns? Inhaltlich geht es ja zunächst um die Frage nach der Offenbarung Jesu. Und ob und wie sie von den damals vorliegenden Schriften, in dem, was wir Altes Testament nennen, möglich war. Und wir sehen zunächst, Jesus würdigt. Er würdigt die ehrliche Gottes- und Wahrheitssuche. Das ist ein Schritt, den sparen wir uns oft. Wir wissen sofort, wenn der andere diesem oder jenem Namen oder dieser oder jener Position, so wie wir ihn kennen, den Mund aufmacht, dann will er etwas Böses oder er lügt, das wird uns auch erzählt immer wieder. Dem anderen erst einmal unterstellen, dass er auch auf der Suche ist, dass er möglicherweise auch eine Sehnsucht in sich hat. Das heißt noch nicht, dass er damit alles richtig sagen oder tun muss. Jesus würdigt die ehrliche Frage, die Suche auch der Schriftgelehrten nach der Wahrheit. Aber er bestreitet eine vorschnelle Verabsolutierung. Er verweist auf sich. Er ist eine lebendige Person, die eben nicht schematisch und vorhersehbar handelt. Das war ja auch gerade das Element aus der Heilung am Teich Bethesda. Und auch wir haben immer wieder viele gemeinsame Ansatzpunkte in unserer Welt auf der Suche nach Frieden. Und da gibt es ja sehr unterschiedliche Wege, wie Frieden hergestellt werden soll, mit oder ohne und wenn ja, mit welchen Waffen und mit welcher Art von Diplomatie. In unserer Suche nach Gerechtigkeit, nach welcher Gerechtigkeit, die Leistung würdigt oder die allen dasselbe gibt oder die auf die Bedürfnisse eingibt, bezüglich unserer Umwelt und der verantwortlichen Gestaltung unserer Welt. Und dennoch weist uns Jesu Antwort weg von einer Verabsolutierung der Prinzipien hin zu seiner lebendigen und je persönlichen Antwort. Denn allzu oft ist aus richtigen Erkenntnissen eben ein Prinzip geworden, wegen dem wir Menschen dann auch über Leichen gehen. Da geht es um die zweite Frage, die Jesus diskutiert, die Frage der Ehre. Das hängt ganz eng mit dem zusammen, was auch heute wir unter Zeichensetzungen und Statusfragen leben oder worauf wir achten in unserer Gesellschaft. Wir kennen den Zwang zur Beliebtheit, den Wunsch nach gesellschaftlicher Anerkennung, zu den Guten, zu den Fortschrittlichen dazugehören zu wollen, zu einer akzeptierten Mehrheit, nicht ausgegrenzt zu werden. Würde ich jetzt nicht mehr ausführen, aber doch verweisen, wer weiterdenken will, Václav Havel, der erste frei gewählte tschechische Ministerpräsident, ein früherer Dissident der Charta 72, hat einen Essay geschrieben, ein kleines Büchlein, Versuch, in der Wahrheit zu leben. Und er analysiert darin eine linkssozialistische Scheinwelt, die ganz viele Zeichensetzungen arbeitet, aber innerlich hohl geworden ist. Also mal als Anregung, Václav Havel, Versuch, in der Wahrheit zu leben, da können wir manches entdecken ohne christlichen Hintergrund, aber diese Wahrheit zur Wahrhaftigkeit. Jesus sagte damals, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander annehmt? Da geht es eben um den Status, um die Ehre. Wie so manche Gottsucher aller Zeiten sind auch wir in der Gefahr, bei Vorletztem stehen zu bleiben. Und wenn das Vorletzte verabsolutiert wird, dann wird es nur ein Zeichen, dem die lebendige Kraft fehlt. Wir aber dürfen uns immer wieder auf einen lebendigen Gott einlassen. Ein dritter Gedankenkreis: Jesus verklagt nicht. Das betont er ausdrücklich. Oh, wie schnell sind wir dabei, andere abzuurteilen. Nicht, dass wir in einem Gericht sitzen würden, aber durchaus in unseren Beurteilungen. Wie schnell sind wir festgelegt auf ein gesetzliches Gottesbild. Und dennoch, Jesus verweist durchaus auf Konsequenzen von Handlungen. Und er wertet diese nicht von außen, nicht einmal von sich her. Ich verklage nicht, aber doch innerhalb dessen, was die Menschen sich selber gesetzt haben. Verklagt euch nicht Mose, auf den ihr euch beruft. Es ist diese innere Unglaubwürdigkeit, die hier zum Fallstrick werden kann. Was heißt das nun für uns? Noch einmal kurz zusammengefasst. Erstens Bildung. Die Notwendigkeit gegen Desinteresse und Faulheit, Gott zu suchen, Grenzen zu erkennen, also sowohl sich immer wieder einzulassen, als auch vorschnelle Absolutheitsansprüche und Heilsversprechen als solche wahrzunehmen. Zweitens, vielleicht auch Demut und Gelassenheit, die Frage nach dem Weg, den Gott führen will, persönlich und wahr. Aber auch Vorsicht gegenüber dem, was andere gern hätten, dass ich es als meinen Weg erkennen möge, als meine Selbstverwirklichung wählen solle. Und schließlich eine Einladung zum Glauben. Gemeint damit nicht ein Hang zu wissenschaftlichem Unfug oder unsagbarer Beliebigkeit. Es glaubt halt jeder, was er so will. Nein, gemeint, dass man das, was ich erstens Bildung genannt habe, die Frage nach der Wahrheit, nach dem rechten Gottesbild auch, die Frage nach Demut und Gelassenheit, immer wieder gegenüber Gott zu reflektieren, immer wieder neu hinterfragen, sich zu hinterfragen. Wir dürfen zu Jesus Ja sagen. Wir werden ihn erleben als Brot des Lebens. Da, wo er uns aufgeholfen hat, auch aus unseren Lähmungen, aus unseren Gefängnissen. Und der Friede Gottes, der mehr ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Thank you.
möchtest uns begegnen, du möchtest uns Gott nahe bringen, deinen himmlischen Vater. Du hast Menschen angesprochen, du hast ihre Nöte gesehen, du hast Heilung und Sättigung uns geschenkt. Hab Dank dafür. Wir wollen dir klagen, das viele Leid, von dem auch wir immer wieder erfahren, in den Kriegs- und Krisengebieten dieser Welt, in der Ukraine und Russland, im Heiligen Land und den Ländern ringsum, aber auch an manch anderen uns verborgenen Orten. Wir wollen dir klagen, das Leid auch in unserem Land, in Familien, in Krankenhäusern, auch da, wo Menschen miteinander leben und doch nicht miteinander klarkommen. Herr, erbarme dich. Gib du immer wieder den lebendigen Aufblick auf dich und auf das, was du für uns bereithältst, die Versöhnung aus Liebe zu Gott und untereinander. Und so wollen wir miteinander und füreinander beten.
Vater, unser Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
der Leib unseres Herrn Jesus Christus für uns in den Tod gegeben.
Thank you.
Herr, der dir ist freundlich und seine Güte währt ewiglich und seine Wahrheit für und für. Amen.